Ich möchte diese Predigt mit einigen Fragen beginnen. Darf man als Christ in Anbetracht all der Sünde, all der schlimmen Dinge, die dort geschehen, zum Oktoberfest gehen? Ist es Christen erlaubt, gelegentlich zu rauchen? Wie sieht es mit Tattoos aus? Ist das für Christen okay? Gibt es Filme, die man als Christ nicht sehen sollte? Musik, die man nicht hören darf? Und darf man als Christ Fleisch essen, das zuvor einem Götzen geopfert wurde? Okay, ich gebe zu, die letzte Frage ist nicht so relevant für die meisten von uns. Aber sie war sehr relevant für die Christen in Korinth. Wir setzen heute unsere Predigtserie fort durch den ersten Korintherbrief. Wir kommen heute zu Kapitel 8. In Korinth, der Gemeinde, der Paulus hier schreibt, wurden regelmäßig Tiere geopfert. Irgendwelchen Göttern, Götzen wirklich. Und oft wurde von diesen Tieren nur ein ganz kleiner Teil verbrannt. Und der Großteil wurde dann genommen und dann gab es große Festmähler, bei denen dann dieses Fleisch gegessen wurde. Manchmal wurde tatsächlich das Fleisch sogar auf einem Fleischmarkt verkauft, so dass man am Fleischmarkt nie genau wusste, was man da gerade kaufte. Und so stellte sich für Christen die Frage, ist es okay, zu einem Festmahl zu gehen, bei dem vielleicht Götzenopferfleisch angeboten wurde? Kann man als Christ einfach auf dem Fleischmarkt ein Stück Fleisch kaufen, ohne zu wissen, wo es herkommt? Nun, Paulus beantwortet diese Frage in unserem Predigttext. Und in dem, was er auf diese Frage hin sagt, spricht er nicht nur diese spezifische Situation an, sondern er lehrt uns ganz allgemein gültige Prinzipien, die auch wir für unser tagtägliches Leben und für die Fragen, die sich uns so stellen, wissen sollten, sodass wir besser so leben können, wie es Gott gefällt. Darum geht es heute. Ich möchte uns Gottes heiliges und irrtumsloses Wort lesen. Ich lese 1. Korinther Kapitel 8, das ganze Kapitel. Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht jeder hat die Erkenntnis. Denn einige, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, essen es als Götzenopfer. Dadurch wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Aber Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird er nicht sein Gewissen, der doch schwach ist, verleitet, das Götzenopfer zu essen? Und so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn meine Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Soweit unser heutiger Predigttext. der uns zeigt, was wirklich wichtig ist. Und damit wir diese grundsätzliche Erkenntnis mehr verstehen, wollen wir drei Dinge mehr erkennen. Erkenne die Liebe Gottes, erkenne die Wahrheit Gottes und erkenne den Willen Gottes. Das sind die drei Punkte unserer Predigt. Und bevor wir uns nun dem Text weiter zuwenden, möchte ich mit uns beten, dass diese Erkenntnis wirklich in uns Raum einnehmen kann. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet, dass du durch dein heiliges Wort zu uns sprichst. Zeig uns, was wir heute verstehen müssen. Hilf uns, bereit zu sein, von dir zu lernen. Herr, verändere unsere Herzen, sodass wir mehr so lieben können, wie du es willst. Herr, öffne du uns unsere Herzen und den Verstand, auf dass wir deinen Willen erkennen und immer mehr danach leben. Zum Lobpreis deiner Herrlichkeit und zum Wohl unserer Glaubensgeschwister und als ein Zeugnis in dieser Welt. Das erbitten wir in Jesus Christus. Amen. In den ersten drei Versen hilft Paulus uns zu erkennen, welche Erkenntnis wirklich wichtig ist. Ich lese uns nochmal die ersten drei Verse. Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf. Aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was Paulus hier tut, ist, er greift wiederum eine Frage auf, die ihm wahrscheinlich von den Korinthern gestellt wurde. Wir haben das schon zu Beginn von Kapitel 7 gesehen, dass es eine Frage gab, auf die er eingegangen ist. Und so tut er das auch hier. Die Frage, die hier gestellt wurde, war nach einer Erkenntnis. Wobei die Korinther wahrscheinlich gar nicht nach Erkenntnis strebten, sondern für sich in Anspruch nahmen, schon die Erkenntnis zu dieser Frage zu haben. Also wahrscheinlich haben sie gar nicht wirklich gefragt. Sie wollten nur hören, ob Paulus jetzt vielleicht nochmal das deutlich sagen kann, von dem sie ohnehin schon überzeugt waren. Vielleicht kennt ihr solche Fragen. Als Pastor habe ich immer wieder das Vergnügen, mit Leuten, die in die Gemeinde kommen, ins Gespräch zu kommen. Und manche von diesen Leuten, die in die Gemeinde kommen, die stellen mir gleich tiefe theologische Fragen. Matthias, wie stehst du oder wie steht ihr als Gemeinde eigentlich zur Entrückung? Wie genau ist das mit den Abläufen und tausendjährigem Reich? Glaubt ihr an die doppelte Prädestination? Und was ich dann immer wieder feststelle, ist, sie wollen jetzt nicht wirklich belehrt werden. Sie suchen nicht Erkenntnis. Sie haben schon die Erkenntnis. Sie wollen nur checken, ob ich es auch schon gecheckt habe. Und wenn nicht, dann werde ich gegebenenfalls erbarmungslos belehrt. Oder sie wenden sich einfach ab, weil ich ein hoffnungsloser Fall bin. Oder sind glücklich, weil ich jetzt auch die Erkenntnis habe. Na, wir kennen das. Ihr kennt das sicher aus eurem Leben auch. Diese Fragen, die gar keine Fragen sind. Paulus spricht das hier direkt an. Ja, wir alle haben die Erkenntnis. Und dann lehrt er diese Leute einen sehr einprägsamen Satz. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Nun, um das deutlich zu sagen, Paulus hat natürlich nichts gegen Erkenntnis. Er selbst hat nach Erkenntnis gestrebt und er war Evangelist und Lehrer. Das heißt, er wollte, dass Menschen wachsen in ihrer Erkenntnis. Erkenntnis an sich ist nicht das Problem. Erkenntnis wird dann zum Problem, wenn sie sich überschätzt und es ihr an Liebe mangelt. Das war ganz offensichtlich der Fall hier in Korinth. Deswegen fährt Paulus dann fort und schreibt, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Je nach Übersetzung lesen wir hier relativ unterschiedliche Aussagen. Das hat damit zu tun, dass die Textgrundlage hier tatsächlich etwas unklar ist. Das haben wir ganz selten an Bibelstellen. Hier ist es ein bisschen so. Und deswegen gehen die Auslegungen auch sehr weit auseinander. Und deswegen will ich gar nicht in die Details eingehen, sondern wir wollen die Kernbotschaft betrachten, die ist eigentlich klar. Die Kernbotschaft, die Paulus hier vermittelt, ist, dass Erkenntnis, die mit Stolz und Arroganz einhergeht, anstatt geprägt zu sein von Demut und Liebe, dass eine solche Erkenntnis wertlos ist. ja, dass sie oft ein Zeichen dafür ist, dass solche Menschen noch keine wirkliche Beziehung zu Gott haben. Das darf uns gerade als eine Gemeinde, in der viele Menschen theologisch sehr versiert sind, ein hilfreiches Korrektiv sein. Theologische Erkenntnis allein bringt gar nichts. Nicht der Teufel hatte hervorragende theologische Erkenntnis. Der Teufel hatte in Jesus, den Christus, erkannt, als die Jünger das noch nicht verstanden hatten. Aber seine Erkenntnis führte ihn nicht dazu, eine tiefe Liebe für Jesus zu haben. Und so macht Jesus in Matthäus 7 deutlich und warnt, dass es Menschen geben wird, die ihn Herr, Herr nennen werden und die dann behaupten, dass sie große Dinge in seinem Namen getan haben. Und er zu diesen Menschen am Tag des Gerichts sagen wird: Ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Dieses nie gekannt, ihn nicht erkannt zu haben, von ihm nicht erkannt zu sein, ist das, was hier am Ende von Vers 3 ausgesprochen wird. Ja, dass Gott in seiner Liebe, in seiner Zuwendung, in seiner Gnade Menschen nicht erkennt und deswegen sie also quasi nicht anerkennt. Und so wird deutlich, was wir mehr brauchen als alle theologische Erkenntnis, ist, dass wir den Herrn lieben. Und die Grundlage dafür ist, dass er uns als die Seinen anerkennt. Also das ist es, was wir erkennen müssen. Wir brauchen nicht Erkenntnis über die Dinge Gottes. Wir müssen nicht einfach Dinge über Gott wissen. Wir müssen Gott selbst kennen. Wir müssen ihn lieben. Denn wer den Herrn wirklich erkennt, der liebt ihn und ist von ihm geliebt. Also erkenne die Liebe Gottes. Erst wenn du den Herrn in deinem Herzen lieb hast, wenn ihm dein Herz gehört, dann wirst du überhaupt erst befähigt, seine göttlichen Wahrheiten richtig verstehen zu können. Anselm von Canterbury hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, in der Aussage: Ich glaube, damit ich verstehe. Glauben als Grundlage wirkliche Erkenntnis. Es ist also nicht so, dass unser Glaube aus dem Verstand erwächst, sondern dass unser Glaube die Grundlage ist für wirkliches Verstehen. Paulus hatte das den Korinthern schon deutlich gemacht in Kapitel 2. Da hatte er nämlich geschrieben, dass alle geistliche Erkenntnis nur durch den Geist kommt. Wer den Geist Gottes nicht hat, den man erst im Glauben empfängt, der wird wirklich die tiefen Wahrheiten, die geistlichen Wahrheiten nicht verstehen können. Ohne Glauben, also ohne Liebe für den Herrn, ist alle sonstige Erkenntnis letztendlich wertlos. Also, liebst du Gott? Es war schon im 9. Gottesdienst so, dass als ich die Frage gestellt habe, alle mich mit großen Augen angeschaut haben. Das ist eine Frage, die kannst nur du beantworten. Also vor 2 Wochen habe ich in einer Gemeinde gepredigt, da haben bei einer solchen Frage ungefähr 20 oder 30 Leute Amen oder Ja gesagt. Ihr schaut mich so an, als wenn ich euch jetzt sagen müsste, ob ihr Gott liebt. Das müsst ihr selber wissen, okay? Also frag dich selber, gehört ihm dein Herz? Und damit auch dein Verstand. Der Glaube lässt sich nicht denkerisch ergreifen. Der Glaube erwächst aus einer Beziehung. Ich muss die Liebe Gottes erkennen. Die Liebe, die Gott dazu veranlasst hat, seinen eingeliebten Sohn Jesus Christus in diese Welt zu senden, als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Jesus Christus kam in diese Welt und er war voller Erkenntnis und voller Liebe. Er erkannte, dass wir überhaupt nicht an ihn denken wollen, wenn er nicht erst zu uns kommt, wenn er nicht erst uns anrührt. Er erkannte, dass wir Gott ablehnen im tiefsten Herzen von Natur aus. Und wir deshalb als Rebellen vor diesem Gott am Tag des Gerichts nicht bestehen können. Aber weil er eben nicht nur Erkenntnis hatte, sondern auch Liebe, kam er zu uns, damit wir Gott kennen können. Er kam, um das gerechte Gericht, das wir verdient hätten von Gott, auf sich zu nehmen. Deswegen hat Jesus nicht nur das vollkommene Leben gelebt, im perfekten Gehorsam, mit völliger Liebe und Anerkenntnis seines himmlischen Vaters, sondern hat dann, obwohl er das nicht verdient hatte, sein Leben aufgeopfert für Menschen wie dich und mich. Er hat sein Leben gegeben am Kreuz von Golgatha, um dort die gerechte Strafe zu bezahlen für jeden, der sich ihm im Glauben zuwendet. Deswegen die alles entscheidende Frage ist, kennst du diese Liebe Gottes? Ist Jesus Christus dein Herr? Wenn du heute hier bist und noch nicht wirklich sagen kannst, ja, ich kenne ihn so, ich liebe ihn, ich habe eine Herzensbeziehung zum Herrn, dann freue ich mich so sehr, dass du hier bist. Tatsächlich ist ein Ziel, was wir mit jeder Predigt hier Sonntag für Sonntag verfolgen, Menschen wie dir zu helfen, den Herrn besser kennenzulernen. Dir zu helfen, ihn mit deinem Herzen zu kennen, ihn zu lieben. Und ich hoffe, dass diese Predigt dir hilft. Und vor allem möchte ich dich auch einladen, wir haben ab November wieder einen Christsein-Entdecken-Kurs, den wir genau zu diesem Zweck hier anbieten. Ein Kurs, in dem wir erklären wollen, wer Jesus Christus ist, damit du ihn sehen kannst und erkennen kannst und lieben kannst. Lass dich einladen. Und wenn du schon Christ bist, wenn du Christus kennst, dann überleg vielleicht jetzt schon und bete vielleicht jetzt schon, wem du helfen willst, die Liebe Gottes zu erkennen. Erkenne die Liebe Gottes. Und dann erkenne die Wahrheit Gottes. Darum geht es in den Versen 4 bis 8. In diesen Versen kommt Paulus jetzt konkret auf die Frage nach dem Götzenopferfleisch zu sprechen. Ich lese uns die Verse 4 bis 8 noch einmal. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht jeder hat die Erkenntnis. Denn einige, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, essen es als Götzenopfer. Dadurch wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Aber Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Ja, ich glaube, die Kernaussage hier ist wiederum sehr klar. Es gibt nur einen Gott. Ja, dieser Gott existiert in drei Personen. Zwei werden hier konkret genannt, Gott Vater und Gott Sohn. Gott Vater und Gott Sohn ist der Ursprung und das Ziel aller Schöpfung. Ja, hier wird konkret gesagt, dass vom Vater alle Dinge sind und durch Jesus Christus alle Dinge sind. Vom Vater durch den Sohn. Wir sehen also hier zwei Personen des dreieinen Gottes, aber klar, die Aussage ist deutlich, es gibt nur einen Gott. Die logische Konsequenz daraus, es gibt gar keine anderen Götter. Es gibt keine Götzen. Die sind einfach gar nicht echt. Es mag Götzenbilder geben, es mag Götzenaltäre geben. Die sind letztendlich von Menschen gemachte Bauwerke. Da wohnt nicht wirklich jemand drin. Die sogenannten Götter, die dort angebetet werden, die entspringen der Fantasie der Menschen. Sie existieren gar nicht. Und deswegen, sagt Paulus hier, ist das Fleisch, das diesen Niemanden geopfert wird, einfach immer noch Fleisch. Man kann das essen oder auch nicht. Aber er betont eben auch, dass diese Erkenntnis nicht jeder hat. In Korinth gab es Christen, die zuvor diese Götzen als sehr real angebetet hatten. Als Gott ihnen dann die Augen und das Herz geöffnet hatte und sie die Liebe Gottes erkennen durften, Jesus Christus als ihren Retter und Herrn erkennen durften, da hatten sie sich von diesen Götzen abgewandt. In gewisser Weise waren also diese Götzen, die sie vormals angebetet haben, die größten Feinde und Konkurrenten des wahren Gottes, den sie nun anbeteten. Und für sie waren diese Götzen und Götter deswegen noch sehr reale Feinde des Herrn. Deswegen hatten sie noch keine Freiheit, das Fleisch zu essen, das diesen Götzen geopfert worden war. Schließlich überdauern alte Denkmuster und alte Gewohnheiten, oft auch unsere Bekehrung. Ich habe das sehr persönlich erlebt, als ich mit 26 zum Glauben kam. Da gehörte mein Herz schlagartig Christus. Ich habe ihn wirklich geliebt. Ich habe sein Wort gelesen und habe darüber nachgesonnen und ich wollte entsprechend leben. Aber irgendwann, so nach einigen Wochen als Christ, erzählt mir dann Christen, dass sie nicht an die Evolution glauben, sondern dass Gott alles geschaffen hat. Und da habe ich gesagt, jetzt warte mal. Ey, ich habe doch in der Schule Evolutionstheorie gelernt. Das machte absolut Sinn für mich. Ihr glaubt das nicht? Es hat eine Zeit gedauert, bis ich dann verstanden habe, dass die Bibel tatsächlich Schöpfung lehrt und dass die Evolution eine Theorie ist, genauso wie die Schöpfung in gewisser Weise eine Theorie ist. Und es braucht Glauben, das eine oder das andere zu glauben. Und die Frage ist jetzt, welche Quelle zuverlässiger ist? Das, was irgendwelche Wissenschaftler behaupten, die eben von vornherein ablehnen, dass es einen Gott gibt, der etwas geschaffen haben könnte, oder das, was die Bibel sagt? Und dann haben sich meine Denkmuster geändert. Und ich glaube heute ganz klar daran, dass Gott alles geschaffen hat. Ähnlich ging es mir interessanterweise auch mit einer ganz anderen Frage, einer viel praktischeren Frage. Ich bin am Tag meiner Bekehrung von Braunschweig nach München umgezogen, kam hier in die Bierhauptstadt Deutschlands als jemand, der sehr gerne Bier getrunken hat und auch sehr gerne sehr viel Bier getrunken hat. In meiner Bekehrung wurden mir manche Dinge klar, die ich nicht mehr tun sollte. Über dieses Thema war niemand mit mir ins Gespräch gekommen. Und so lebte ich als guter Neumünchner, bis ich eines Tages Epheser 5 las. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Das hatte mir noch keiner gesagt. Wiederum, ich war wirklich schon bekehrt, aber ich hatte einfach manches noch nicht verstanden. Und was dann oft passiert, was auch bei mir passiert ist, in dem Moment, wo man dann sowas liest, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, da war für mich klar, sämtlicher Alkoholkonsum ist absolut verboten. Seht ihr, das Gewissen von jungen Christen kann manchmal viel zu weit sein und manchmal sehr eng werden, so in diesem Bestreben, unbedingt gottgefällig leben zu wollen. Und manche Christen, die schon länger unterwegs sind, bleiben da drin und leben weiter mit einem sehr engen Gewissen und vielleicht mit einem gewissen Hang zu einer Gesetzlichkeit. Und andere freuen sich über all die Freiheit, die Gott ihnen gibt. Ich glaube, wir tun gut daran, nach der Wahrheit Gottes zu streben. Danach zu fragen, in welchen Bereichen haben wir Freiheit? Welche Bereiche sind vielleicht gar nicht Fragen von darf ich das oder darf ich das nicht, sondern mehr ist das weise oder nicht? Und dann zu erkennen, und wo setzt Gott uns klare Grenzen? Paulus hilft den Korinthern hier zu erkennen, dass das Essen von Götzenopferfleisch an sich kein Problem ist. Er macht deutlich, wir haben Freiheit in dieser Frage. Aber gleichzeitig erkennt er an, dass es Christen gibt, die diese Freiheit für sich noch nicht in Anspruch nehmen können. Liebe reife Christen, ich möchte uns daran erinnern, dass wir vieles auch erst lernen mussten. Und wir tun gut daran, unseren jüngeren Glaubensgeschwistern mit viel Barmherzigkeit und Geduld zu begegnen. Sowohl da, wo sie vielleicht noch Freiheiten haben in Bereichen, in denen wir denken, oh, da sollten wir lieber keine Freiheit haben. Wie auch in den Bereichen, wo sie vielleicht noch sehr radikale, enge Ansichten haben, von denen wir heute wissen, dass wir sie eigentlich nicht haben sollten. Unser Dienst an unseren jüngeren Geschwistern ist, sie mit Demut, mit Barmherzigkeit und Geduld erst einmal anzunehmen und ihnen dann zu helfen, in aller Sanftmut, die Wahrheiten Gottes immer besser zu verstehen. Lieber junger Christ, vergib uns Langzeitchristen, wenn wir manchmal so wenig Geduld, Verständnis dafür haben, dass du natürlich vieles erst noch lernen musst. Zugleich möchte ich dich ermutigen, erkenne an, dass es noch viel zu lernen gibt. Wir alle dürfen noch besser verstehen, was die göttliche Wahrheit ist. Deswegen lasst uns miteinander streben danach, dass wir mehr und mehr erkennen, was Gottes Wahrheit ist. Aber noch wichtiger als die Erkenntnis der Wahrheit Gottes ist eben die Erkenntnis des Willen Gottes. Und darum geht es in den Versen 9 bis 13. Hier erklärt der Apostel Paulus, dass all unsere Erkenntnis wertlos ist, wenn wir sie nicht im Sinne Gottes einsetzen. Ich lese uns die Verse 9 bis 13 noch einmal. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er doch schwach ist, verleitet, das Götzenopfer zu essen. Und so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Sie sehen hier, die Korinther standen in der Gefahr, ihre richtige Erkenntnis, dass sie Freiheit hatten, Götzenopferfleisch zu essen, ohne Rücksicht auf andere zu nutzen. Und Paulus lehrt sie, dass es sehr wohl Sünde sein kann, wenn man etwas tut, was an sich erlaubt ist. Okay, ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich möchte, dass wir uns reindenken. Etwas kann Sünde sein, was eigentlich erlaubt ist. Nämlich dann, wenn man das tut zum Schaden anderer. Das Problem war also nicht das Essen des Götzenopferfleisches an sich, sondern das, was wir damit bei anderen anrichten. Ja, tatsächlich sehen wir hier zwei Dimensionen von Sünde, die im ersten Moment vielleicht nicht so offensichtlich sind. Ja, das eine bezieht sich auf die, die ein schwaches Gewissen haben, die denken, dass etwas verboten ist, die sich aber durch andere verleiten lassen, das zu tun, von dem sie denken, dass es verboten ist. Ja, wir können uns die Situation vorstellen. Da ist ein frisch Bekehrter und die anderen Christen gehen nach ihrem Gottesdienst, sagen, hey, lass uns mal gehen, da ein Freund, nicht christlicher Freund, hat uns eingeladen zum Festmahl, gibt es lecker Fleisch. Ja, das Götzenopferfleisch, aber es gibt ja keine Götzen, lassen wir uns schmecken. Und da ist einer dabei, der sagt, Götzenopfer? Niemals, habe ich früher gemacht, niemals werde ich das wieder tun. Ich sage, komm mit. Und weil alle hingehen, geht er irgendwie mit und isst. Und dann liegt er abends, nachdem er das gegessen hat, wach auf seinem Bett und denkt, oh Herr, was habe ich getan? Ich habe mich gegen dich versündigt. Ich bin wahrscheinlich gar kein echter Christ. Und er verzweifelt und er leidet. Wer hat gesündigt? Die ihn eingeladen haben oder der es gegessen hat? Beide. Weil wenn du etwas tust, von dem du denkst, dass es gegen Gott ist und du tust es trotzdem, ist das Sünde. Ich mache das ganz kurz, einfach nochmal für die, die sich gerade vielleicht schwer mit dem Konzept tun, deutlich in dem Kontext von Ehe. Ja, manche unter uns sind verheiratet, alle anderen kennen Leute, die verheiratet sind. Jetzt stellt euch mal vor, ich bin davon überzeugt, dass meine Frau etwas auf keinen Fall will, dass ich es tue. Und ich mache es trotzdem. Was offenbart das über mein Herz? Ein Mangel an Liebe. Genau, das ist Sünde. Wenn ich handle gegen das, von dem Gott überzeugt ist, von dem ich überzeugt bin, dass Gott es nicht will und ich tue es trotzdem. Wenn ich also gegen mein Gewissen handle und mit Götzenopferfleisch esse, dann habe ich gesündigt. Obwohl an sich das Essen okay ist. So wie wenn meine Frau das gar nicht gemeint hat, ich habe sie falsch verstanden, aber ich habe dagegen gehandelt, was ich meinte, von ihr verstanden zu haben. Dann habe ich ihr gezeigt, ich liebe dich nicht. Das ist Sünde. Und die andere Leute verführen, etwas zu tun, was sie nachher in eine solche Gewissensnot bringt, die versündigen sich an ihren Geschwistern. Das ist, was Paulus hier sagt. Lass mich das ganz kurz praktisch machen und einfach schon mal eine Vorschau geben auf einen Text, zu dem wir in den nächsten Wochen kommen werden, so Gott will. In einigen Wochen darf ich 1. Korinther 11 predigen. Und in der ersten Hälfte von 1. Korinther 11 geht es um die Frage nach dem Kopftuch. Das ist eine Frage, mit der ich auch hier in der Gemeinde immer mal wieder konfrontiert wurde und auf die ich schon einige Antworten gegeben habe. Ich werde das in der Predigt noch ausführlicher erklären. Es soll hier nur ein Beispiel sein, das die Sache nochmal verdeutlicht. Nach meinem Verständnis lehrt uns Gottes Wort, Prinzipien, die allzeit gültig sind und konkrete Anwendungen von Prinzipien, die in bestimmten Situationen so anzuwenden sind, in anderen Situationen anders anzuwenden sind. Ja? Also zum Beispiel, als ich vorhin hier in den Gottesdienst, als ich hier saß vor dem Gottesdienst, kam Ruben rein. Und er hat mich freundlich begrüßt, aber er hat mir keinen Kuss gegeben. Nun, die Bibel fordert eigentlich den Bruderkuss. Aber wir verstehen, das ist nur die Anwendung des Prinzips der Bruderliebe. Die würde heute hier nicht ganz verstanden werden. Manche wären etwas schockiert gewesen. Okay, nach meinem Verständnis, das ist erstmal irrelevant, nach meinem Verständnis ist das mit dem Kopf durch ähnlich. Es gibt das Grundprinzip der Anerkenntnis einer gottgegebenen Ordnung und dann die konkrete Anwendung, die damals von allen verstanden wurde, nämlich die Bedeckung des Hauptes. Wie gesagt, wir sprechen mehr darüber demnächst. Was ich aber deutlich sagen möchte und was ich immer wieder denen sage, die zu mir kommen und sagen, Matthias, ich ringe mit der Frage, ob ich ein Kopftuch tragen sollte. Ich sage immer wieder, wenn du mit dieser Frage noch ringst, dann trag es. Denn wenn du es nicht tust, sündigst du. Ja, tatsächlich, ich liebe es, zu sehen, wie jemand so Gott hingegeben ist, dass er sagt, ich möchte Gott treu sein, auch in dieser Frage. Auch wenn das sonst keiner tut. Oh, preis den Herrn für ein solches Herz, dass Gott lieben und treu sein will. Da spielt es keine Rolle, was ich denke. Du tust das Richtige, wenn deine Überzeugung ist, dass Gott das von dir will. Und wenn ich dich dazu verführen sollte, das nicht zu tun, dann versündige ich mich an dir. Deswegen ist meine Ermutigung immer, wenn jemand sagt, soll ich das Kopftuch abnehmen, sage ich nur, wenn du überzeugt davon bist, dass du es biblisch nicht musst. Dann fühle ich frei. Auch dann darf man übrigens ein Kopftuch tragen. Ist nicht verboten. Wir haben Freiheit. Wie beim Götzenopferfleisch. Also ihr Lieben, wir sollten Acht darauf haben, dass wir nie jemanden dazu verführen, etwas zu tun, von dem sie denken, dass es Sünde ist. Das ist das, was Paulus hier betont. Nicht? Und so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, weil er sündigt, weil er gegen Gott rebelliert. Das wird ihn innerlich zugrunde richten. Er wird nicht seine Erlösung verlieren. Der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Das heißt, der hat gesündigt. Wenn ihr aber so sündigt, also ihr habt auch gesündigt, an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Also Gottes Wille im Umgang mit aller Erkenntnis ist, dass wir so unsere Erkenntnis einsetzen, dass sie unsere Geschwister erbaut. Und so die Gemeinde erbaut. Ich finde es bedenkenswert, wie Paulus hier daran erinnert, dass Jesus Christus sein Leben gelassen hat für alle Geschwister. Für die mit einem sehr engen und die mit einem sehr weiten Gewissen. Jesus Christus ist für alle gestorben, die ihn als ihren Retter und Herrn anerkennen. Egal, ob sie zur Gesetzlichkeit neigen oder zur Gesetzlosigkeit. Was uns rettet, ist nicht unser Umgang mit den Gesetzen. Was uns rettet, ist unser Glaube an den einen Retter und Herrn Jesus Christus. Unsere Liebe für ihn. Das heißt nicht, dass wir Christen nicht danach streben sollten, mehr zu erkennen, was Gott will. Nein, aus Liebe für unseren Herrn sollten wir danach streben, auch seine Wahrheit immer mehr zu erkennen. Das ist gut. Aber wir sollten in unserem Miteinander und unsere Erkenntnis immer nur so einsetzen, dass sie eben nicht unsere Geschwister zur Sünde verführt. Das gilt insbesondere in den Bereichen, in denen wir denken, dass wir Freiheit haben. Unsere Freiheit, Dinge zu tun, endet immer da, wo sie anderen schadet. Christus, das sagt Paulus hier, Christus ist gestorben für diese Geschwister und auch für uns, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Er war bereit, seine Freiheit, ja sein ganzes Leben niederzulegen. Er hat sich erniedrigt bis hin zum Äußersten, ja bis hin zum Tode am Kreuz. Lieber Christ, kannst du nicht gewisse Freiheiten aufgeben zum Wohle anderer? Also, darf ein Christ zum Oktoberfest gehen? Kleidungsgemäß würde ich sagen, manche haben das heute wahrscheinlich noch vor. Die Frage ist hochrelevant. Und meine Antwort darauf lautet, ja, das darfst du. Ich gehe auch regelmäßig auf die Theresienwiese. Öffentliches Bekenntnis hier. Nicht in den 3 Wochen, wo es so voll ist, aber sonst sehr gerne. Und die Theresienwiese ist immer noch die Theresienwiese. Das ist kein Höllenschlund, in dem du versinken wirst. Das sind Leute, die Dinge tun, die falsch sind. Da machst du nicht mit. Aber du kannst da hingehen. Aber deine Freiheit, dahin zu gehen, hat klare Grenzen. Nämlich, wenn dein Bruder, deine Schwester denken, dass es Sünde ist, dann tu nichts, was sie dazu verführen könnte, entgegen ihres Gewissens trotzdem hinzugehen. Das heißt, lad dich nachher noch fröhlich ein. Ja, lasst doch alle, kommt doch alle mit. Wir gehen als Gemeindeausflug zur Theresienwiese. Da ist vielleicht dein Bruder oder deine Schwester, die nach ihrem Gewissen das nicht tun sollte. Und für die es dann auch Sünde wäre, es zu tun. Verführe niemanden. Leg deine Freiheit nieder. Und wenn du weißt, dass dein Bruder oder deine Schwester leicht in der Gefahr stehen, dann zu viel zu trinken, wenn sie da hingehen, dann tu alles, dass sie nicht in diese Gefahr kommen. Wichtiger als deine Freiheit zu genießen, ist es, dass du auf das geistliche Wohl deiner Brüder und Schwestern bedacht bist. Und nochmal, das ist nur ein Beispiel und ich hoffe, es hilft uns, das grundlegende Prinzip zu erkennen. Lieber Christ, sei in allem, was du tust, darauf bedacht, deine Glaubensgeschwister zu erbauen. Das kann bedeuten, dass du von manchen Freiheiten keinen Gebrauch machst. Denn Gottes Wille ist es, dass wir einander geistlich erbauen. Alle andere Erkenntnis bläht auf. Aber die Liebe baut auf. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du uns in deinem Wort zeigst, wo wir Freiheit haben und auch Grenzen setzt. Aber danke vor allem, dass dein Wort uns Weisheit lehrt. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, demütiger, barmherziger, geduldiger mit dem umzugehen, was wir verstehen im Hinblick auf unsere Geschwister. Herr, hilf uns, dass wir eine Gemeinde sind, die mehr und mehr gekennzeichnet ist davon, dass wir darauf bedacht sind, einander geistlich Gutes zu tun. Hilf uns, dass wir alle vor allem ein Anliegen haben, dir zu gefallen und deine Gemeinde zu erbauen. Denn du bist würdig aller Anbetung. Schenk uns wachsende Liebe für dich und daraus fließend eine Liebe für die Menschen, die du geliebt hast in Jesus Christus. Hilf uns zu erkennen, was das für unser Leben ganz konkret bedeutet. Herr, wende diese Wahrheiten auf unsere Herzen an, dass wir richtig denken und fühlen und leben. Amen.